ihr bereit? Und mit der 90, Konstantin! Ich frage euch noch einmal, seid ihr bereit?
Hallo und herzlich willkommen bei Downtown Brownies Podcast mit mir, Konstantin Braun, als Host. Es ist soweit, die zweite Folge wird aufgenommen. Ich habe mir jemanden eingeladen, einen ehemaligen Mitspieler, mittlerweile Sportdirektor und auch guter Freund von mir, Stefan Ustorf. Grüß dich, servus.
Brownie, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Usti, was hast du gemacht die letzten Tage nach der Saison? Ist ein bisschen her jetzt schon?
Du musst Abschlussgespräche führen mit den Spielern, das ist klar. Du musst organisieren, Fahrten zum Flughafen. Autoabnahme, Wohnungsabnahme für die Jungs, die nicht zurückkommen, alle so eine organisatorischen Sachen, die erledigt werden müssen. Dann war ich noch ein bisschen unterwegs, war in Kaufbeuren bei einem Playoffspiel, ich war in Berlin bei einem Playoffspiel, Hockey anschauen, ja, die üblichen Dinge eigentlich. Ja.
Ja, wenn wir beim Thema Hockey schon sind, Tipp für die Meisterschaft, hast du da einen? Momentan sehen die Serien ja relativ seltsam aus. Also München 4-0 Sweep, hätte ich nicht gedacht im Viertelfinale. Bremerhaven ein Sweep war auch für mich überraschend. Ich dachte, Ingolstadt holt wenigstens eins.
Also, mit dem Sweep habe ich nicht gerechnet bei Bremerhaven. Ich dachte schon, dass sie die Serie gewinnen. Ich glaube, das hilft Bremerhaven meiner Meinung nach sehr. Weil sie Kraft sparen können. Ich bin immer der Meinung, dass solche Mannschaften dann im Endeffekt bei langen Serien Probleme kriegen mit der Tiefe im Kader. Wenn Verletzungen, alle die Dinge dazukommen, die halt in den Playoffs nochmal so passieren, dann wird es ein bisschen dünn. Aber im Augenblick sieht es für Bremerhaven sehr gut aus. Aber im Endeffekt glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es möglich ist. Berlin war Zweiter, ja. München war Fünfter, oder?
Genau, also es kommt drauf an, ob Straubing und Schwenningen, wie die Serie ausgeht,
genau.
Könnte dann bei München schon auf Berlin treffen im Halbfinale.
Genau, also wenn Berlin-München nicht im Halbfinale gegeneinander spielen, sehe ich die zwei Mannschaften im Finale. Ansonsten weiß ich es nicht. Also Berlin hat, ich war bei dem 7-1 in Berlin, habe das Spiel gesehen und da... Geht trotzdem davon aus, dass Berlin die Serie jetzt, glaube ich, heute klar macht. Ja.
Ja, jetzt heute ist Spiel 5, ne?
5, ja.
Spiel in Berlin auch. Ich glaube auch, dass die das heute klar machen.
Ich glaube schon.
Jetzt nochmal zurückzukommen zu unserer Saison. Wir haben viel erlebt dieses Jahr. Ja. Viele Ausfälle gehabt zwischenzeitlich, Losing Streak, alles mitgenommen, was man mitnehmen kann.
Ja.
Was ist so dein Fazit? Wie würdest du die Saison zusammenfassen?
Also ganz ehrlich, ist ja immer schwer. Du gehst in die Saison mit dem Ziel Playoffs, klar. Ja, und jeder weiß, jeder kennt unsere Situation. Wir sind eine Mannschaft, die, wenn alles richtig funktioniert, dann sind wir eine Playoff-Mannschaft. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber klar haben wir ein bisschen einen dünneren Kader. Wir sind die jüngste Mannschaft der Liga wieder gewesen. Und dann kommt es halt ab und zu vor, dass du dich von so einer Serie wie im November dann nicht wieder erholst und wir haben das geschafft, von daher bin ich zufrieden. Bin mit der Entwicklung der einzelnen Spieler zufrieden, das ist okay. Aber im Endeffekt bin ich enttäuscht, weil ich glaube, dass mehr drin gewesen wäre. Wir haben eine Mannschaft meiner Meinung nach, die mehr Potenzial gehabt hat als Pre-Playoffs. Ich finde, wir haben viel liegen lassen, aus was für Gründen auch immer, ob das die lange Serie im November war mit 9 Spielen in Folge, die wir verloren haben aufgrund der vielen Verletzungen. Ich glaube, da sind uns wirklich innerhalb einer Woche sind mir 5 Verteidiger ausgefallen.
Oder ja, so. Ich weiß, ich habe mit Max und mit Justus spielen müssen.
Max Merkel hat 15 Minuten Eiszeit gehabt, 3 Spiele in Folge und so sehr ich Max mag und so sehr ich auch davon überzeugt bin, dass der Junge seinen Weg gehen wird, der ist 17 Jahre alt und das ist einfach zu viel gewesen. Der Justus musste viel zu viel spielen zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, wir hatten bevor ich einen Philipp Maas dazugeholt habe, hatten wir zu einem Zeitpunkt 4 Verteidiger. Das warst du, der Justus, der Max Merkel und der Timmy Fleischer, glaube ich. Das war's.
Stimmt, das war das eine Spiel, ja. war ich glaube in München oder was, hat der Fleischer ja mal zu viert hinten gespielt.
4 Verteidiger, einer davon war Fleischer, der andere war 17 Jahre alt, der Max Merkel. Also das war ein Brett. Das war wirklich der Wir sind da angeschaut und haben gesagt, und wie sich die Leute verletzt haben. Der Markus Weber hat sich nach dem Training im Stillstand verletzt, praktisch. Ja. Der hat geschossen, im Stehen geschossen und sich dabei einen Muskelfaserriss zugezogen. Also es war wild, es hat gedauert, war eine schwierige Zeit, ist viel passiert in der Zeit, brauchen wir auch nicht drüber reden. Und Ja gut, dann haben wir uns aber überholt und am Schluss dann wirklich auch die letzten zwei Monate wirklich sehr gutes, finde ich, attraktives Eishockey gespielt, wo auch die Ergebnisse eben in Ordnung waren. Und im Endeffekt haben wir unser Minimalziel erreicht, aber wenn du das analysierst, wir waren die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Das sind Gründe, da muss ich rausfinden, warum das so ist. Warum wir mental vor allem, glaube ich, meiner Meinung nach oft auswärts nicht bereit waren zu spielen. Wir haben mit Abstand die schlechteste Bilanz in der Verlängerung. Wir sind 13 Mal in die Verlängerung gegangen, haben 3 gewonnen, 10 verloren.
Ja, wenn du da 10 Punkte holst mehr, dann bist du nicht auf dem 10. Da hast du da unten nichts verloren.
Ich wollte gerade sagen, dann atmest du mal ein bisschen tiefer durch und bist nicht so angespannt bis zu 2 Wochen oder 3 Wochen vor Saisonende. Ich meine, das sind, wie gesagt, 3 und 10, wenn du von den 13 Spielen gewinnst du 5 oder 6 in der Verlängerung und hast die Niederlagenserie nicht oder gewinnst du ein bisschen mehr auswärts. Das sind ja alles Dinge, die, da gibt's ja keine sportliche, sage ich jetzt mal, dafür, dass du auswärts alles verlierst, gibt's ja wirklich in dem Sinne keine sportliche Erklärung. Du bist ja auswärts kein schlechterer Eishockeyspieler, als du das zu Hause bist. Das ist eine mentale Sache. Das ist eine Kopfsache. Das ist eine Sache der, lass es die Vorbereitung sein, die mentale oder nicht. Das sind halt Dinge, die ich klären muss, die.
Aber meinst du, da fließt auch mit rein, dass wir A, wie du schon gesagt hast, die jüngste Mannschaft der Liga sind und B, auch jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, für mich ist das kein großes Ding mehr, aber wenn du jetzt als neuer Spieler, der das erste Mal in Europa ist, nach Iserlohn oder Schwenningen oder Straubing gehst und beim Warmmachen ist die Stimmung schon, dass das Dach von der Decke fliegen will. Meinst du, das spielt da auch mit rein, dass die Jungs einfach teilweise zu überrascht waren oder sich haben zu sehr davon beeinflussen lassen oder dass es denen zu sehr zugesetzt hat?
Zu 100%. Die Unerfahrenheit der Mannschaft in solchen Situationen trägt dir einen Teil dazu bei. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich glaube, es war letztes Jahr, als wir in Frankfurt gespielt haben, das erste Mal. Da sind, glaube ich, 6 Mann nach dem Spiel zu mir gekommen und haben gesagt, was ist denn hier los? Das ist ja unfassbar.
Ja, die kennen es halt nicht. Ne?
Und die kennen es nicht und die kommen aus Ligen, wo sie teilweise vor 1200 Leuten spielen oder so in einer Halle, wo 15.000 Leute reinpassen. An einem Sonntagnachmittag und die sind dann, das ist ein bisschen viel und deshalb ist es auch immer, wenn du vor allem, muss man ja auch dazu sagen, wir holen ja auch sehr viele junge Ausländer dazu. Also das ist ja auch eine Sache bei uns, dass ich, Evan Barrett ist 24 Jahre alt und Ellis Hede ist 21 als Ausländer bei uns oder jetzt 22. Das sind junge Kerle und denen musst du schon ein bisschen Zeit geben. Das ist, glaube ich, nicht in unserer Situation, glaube ich, die Spieler, die wir holen, da musst du schon ein bisschen Geduld haben, da musst du dich wirklich drauf verlassen können oder musst Vertrauen haben in deine Arbeit, die du vorher gemacht hast. Du musst sagen, du, ich muss so einem Spieler auch mal eine Eingewöhnungszeit zugestehen. Der kann auch mal 3 Monate nicht das machen, was ich vielleicht von vornherein von ihm erwartet habe, weil es eine Umstellung ist. Ich meine, du kommst mit 24, du bringst deine Freundin mit, du ziehst von Amerika zum ersten Mal in deinem Leben, bist du außerhalb des Landes und ziehst nach Deutschland. Und dann funktioniert 2 Wochen alles nicht so, wie du dir das vorstellst und irgendjemand scheißt dich an und sagt, du bist ja schlecht, du gehörst nicht in die Liga, alles hin und her und so. Das ist nicht fair, du musst den Jungs schon ein bisschen Zeit geben.
Ja, ich habe in der ersten Folge mit den Jungs auch drüber gesprochen und die meinten auch, ne, das Eröffnungsspiel in Köln, 18.000 Leute in der Halle, die sind da rausmarschiert, die haben sich in die Hosen gemacht.
Ja.
Die haben erstmal rechts, links überall gucken müssen, um zu verstehen, was gerade passiert. Ja. Ich stelle mir das auch vor. Also ich weiß noch, als ich jung war und meine ersten Spiele gemacht habe, dann auch Playoffs zum Beispiel das erste Mal ausverkauft in Köln. Ey, da ging mir auch der Stift.
Ja klar. Und dann muss ich auch dazugeben, und das habe ich auch mit einigen von unseren Jungs besprochen, wir hatten auch 3, 4 Jungs dabei, die die Liga wirklich komplett unterschätzt haben. Weißt du, du kommst aus einer Liga, wo du relativ dominant warst, du machst deine 35 Tore in 50 Spielen, du hast 70 Punkte, du sagst, und jetzt gehe ich nach Deutschland, ja, dann mache ich das Doppelte, dann mache ich ja 100 Punkte in einem Jahr und auf einmal kommst du und dann ist da aber ein Corbinian Holzer auf der anderen Seite mit 300 NHL-Spielen Erfahrung oder ein Jaden Schwartz oder in München ein Ben Street, da laufen dann auf einmal Jungs auf, die haben schon Sachen gemacht, da kannst du gar nicht hinriechen und auf einmal denkst du dir, ja, du, halt mal, das ist ja was ganz was anderes, als ich erwartet habe.
Ja.
Und deshalb, wie gesagt, muss man den Jungs schon mal ein bisschen Zeit geben, du musst es versuchen, ihnen vorher zu erklären, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen, aber es dauert.
Aber das wundert mich, dass die Leute immer noch die DEL teilweise unterschätzen von dem Niveau der Liga, weil ich meine, wenn du jetzt rüber guckst, ein Stützle, ein Peterka, Seider, die Jungs kommen ja alle aus unserer Liga.
Ja, sie sollten es nicht unterschätzen. Ich glaube, für jeden, der nach Deutschland kommt oder Europa allgemein und erstmal dasteht und sich denkt, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Ja,
weil die Zeiten, die vor allem jetzt die American Hockey League und die East Coast Hockey League, die American Hockey League, das meine ich jetzt nicht abfällig in dem Sinne, aber das ist eine Nachwuchsliga. Die sind im Schnitt 20 Jahre alt, 21 Jahre alt. Da spielen Kinder in dem Sinne, wenn du das so willst. Und das sind alles junge Kerle, alles. Die meisten davon werden tolle Karrieren vor sich haben und alles, aber das sind Kinder. Und dann kommst du halt nach Europa und dann kommt aber Dennis Reul mit 35 ja. und 110 Kilo. Das hast du vorher noch gar nicht gesehen. Ja. Sowas. Das ist einfach anders. Und es ist eine andere Art Eishockey, muss man auch dazu sagen. Es ist halt, du hast die größere Eisfläche, die Hallen sind anders. Du hast eine Halle in Köln mit 18.000 Leuten und du spielst das nächste Wochenende in Iserlohn und denkst ja, wo bin ich, was ist denn hier los? Also, wie gesagt, diese Eingewöhnungszeit, diese verschiedenen Dinge, die da auf einen einprallen, du musst den Jungs auch Zeit geben, sowas zu verarbeiten, du musst viel mit ihnen kommunizieren, du musst sie auch fragen, wie geht's dir?
Ja.
Passt alles? Ist das in Ordnung für dich? Wie hast du dir das vorgestellt? Was ist anders, als du gedacht hast? Und du musst dann zusammen eben versuchen, Wege zu finden, dass die Jungs sich wohlfühlen, damit sie dann halt Eishockey spielen können.
Ich glaube auch, dass die Eingewöhnungszeit bei dem einen oder anderen auch so lange gedauert hat, weil wir eben früh diese Verletzungsmisere hatten.
Ja.
Wo du dann irgendwie mit 10 Spielen hintereinander auf den Sack kriegst, keiner hat mehr Selbstvertrauen, die Reihen werden durcheinander gewürfelt, jeder spielt eine Rolle, die er eigentlich gar nicht ist, weil Jungs fehlen, die sie sonst einnehmen. Und dann hast du jetzt zum Beispiel einen Jungs wie einen Barrett oder einen Chucky oder wie sie heißen, die dann halt die 10 Spiele länger brauchen wahrscheinlich. Ja. Oder sagen wir mal, wenn es eine normale Saison gewesen wäre, hätten sie vielleicht 5-6 Spiele länger gebraucht, als es dann am Ende war. Aber jetzt hinten raus muss man ja sagen, gerade jetzt, wenn wir über einen Evan und sprechen, der hat ja brutal gespielt. Also das ist ja ein Pitbull vom Allerfeinsten.
Ja, und ich meine, diese Qualität, die er hat und so wie er am Ende gespielt hat, das ist ja auch der Grund, warum man ihn geholt hat. Das ist ja das, was man vorher von ihm gesehen hat, wofür er bekannt war. Und das geht ja nicht einfach weg, sowas verlierst du ja nicht.
Ja.
Diese Qualität, wie gesagt, vor allem in seinem Alter, der Junge ist 24 Jahre alt, das ist ja, das geht ja auf einmal, das geht ja nicht verloren. Und da musst du dann halt anfangen zu reden, warum läuft's nicht, was sind die Gründe dafür? Ist Tori, ist seine Freundin, sitzt zu Hause, vielleicht fühlt sie sich nicht wohl. Also muss man versuchen, ihr dabei zu helfen, sich zu akklimatisieren. Alle diese Dinge sind dann Teil davon. Klar, sicherlich hat beim Erwin die Situation mit dem Trainer auch nicht immer gepasst. Der hatte andere Vorstellungen, was er da für einen Spielertypen bekommt. Und auf einmal reden die zwei mehr oder weniger 3 Monate lang aneinander vorbei. Und das, mein Gott, das gehört dazu. Da kommt immer dieselbe Antwort dann. Also es ist Profi-Eishockey, da musst du dich drauf einstellen. Aber so einfach ist es halt nun mal nicht. Und die Zeiten so wie früher, wo du einfach nur Augen zu und durch und das gemacht hast, was der Trainer gesagt hat und deinen Mund gehalten hast, die Zeiten sind halt nun mal vorbei. So läuft's nicht mehr.
Ja, aber wie kann das denn sein, dass der Trainer überrascht ist, was er für einen Spielertyp kriegt? Guckt der nicht nach, was er da für Jungs hingestellt bekommt oder sagt er einfach, okay, jetzt kommt da einer, der heißt Evan Barrett und ich gucke mir dann mal die ersten 3 Wochen an, was das für einer ist, oder?
Nein, natürlich, wir haben ganz klar kommuniziert und er weiß schon, was er da bekommt und was er zu erwarten hat davon und du hast ja dein sogenanntes Ghost Roster, das du zusammenstellst und weißt, was du von jedem möchtest, der kommt, in welcher Rolle er spielen soll und alle diese Dinge. Aber mein Gott, du weißt es selber, dann läuft es erst ein paar Wochen nicht, dann verlierst du 6 oder 7 in Folge in der Situation im November und dann muss er irgendwie seinen Unmut äußern über die Situation und das hat er dann halt gemacht, indem er sich 5, 6 Mann ausgesucht hat, die halt auf einmal unfähig sind, in der Liga zu spielen, so ungefähr, und die hier nicht hergehören und alle diese Dinge. Und dann hat es halt eine Zeit lang gedauert, bis die Jungs ihn davon überzeugen könnten, dass dem nicht so ist.
Ja, ich meine, in dem Boot war ich ja auch. Er hat mir ja auch klipp und klar in die Birne gesagt, du, ich wollte dich gar nicht hier haben. Ja. Der Usti hat sich da über mich hinweggesetzt.
Ja, aber na halt, stopp. Also als Sportdirektor muss ich mich nicht über ihn hinwegsetzen.
Nein, natürlich nicht.
Es ist meine Entscheidung und fertig. Also das sind halt auch eben so Dinge, die wir das eine oder andere Mal besprechen mussten, aber ja, du warst ein Spieler, den er eigentlich, ja, den wollte er nicht haben. Also hat er mir auch ganz klar so gesagt und habe gesagt, das ist okay. Das akzeptiere ich, weil es bringt ja mir nichts. Wir kommunizieren ja und ich mache das ja nicht, ich hole ja nicht einen Spieler, von dem ich weiß, den will mein Trainer auf Teufel komm raus nicht haben, weil das bringt mich ja nicht nach vorne. Bloß warst du halt ein Spieler, wo ich gesagt habe, du, das ist okay, Tom, kein Problem. Lass uns nach 4 Wochen reden, wenn er da ist, und dann kommst du zu mir und dann reden wir uns noch, dann unterhalten wir uns nochmal drüber. Ja, bist du sicher? Sag ich, ja, bin ich. Und dann war es genau so. Nach 4 Wochen ist er dann gekommen und hat gesagt, zum Glück hast du dich durchgesetzt, weil da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Da habe ich gesagt, das wusste ich, aber das sind dann schon spezielle Fälle. Ich hole keine Spieler, die mein Trainer nicht haben will, weil das ist ja dann von Anfang an ein Kampf in dem Sinne. Wir machen das ja zusammen. Es ist ja nicht so, dass ich was mache und sage, du musst dich nach mir richten oder er sagt das und das, sondern es soll ja zusammen funktionieren. Und dann, gut, nach 3 Jahren, irgendwann kommst du dann halt an einen Punkt, wo du sagst, okay, das war jetzt okay, alles wunderbar. Aber vielleicht gehen die Philosophien inzwischen doch ein bisschen auseinander und dann macht man was Neues.
Ja, auf jeden Fall. Machen wir jetzt ja auch. Wir haben ja neuen Trainer in Startlöchern. Da sage ich jetzt nichts zu. Das ist dann dein Job, das zu veröffentlichen.
Ich bitten, ja.
Ja, absolut. Da halte ich meinen Mund und werde ich auch ab sofort meinen Mund halten. Und zwar jetzt, lass uns nochmal auf die Playoff-Runde gucken. Wir haben in Mannheim denkbar knapp, meiner Meinung nach, 2-1 verloren. Wir haben, würde ich sagen, 2/3 gebraucht, um überhaupt in den Playoffs anzukommen. Da haben wir Glück gehabt, dass es nur, was stand, ich glaube 2-0 dann oder 1-0.
Ja.
Dann in Nürnberg das Spiel enger gestaltet, früh in Führung gegangen, dann leider aber unsere eigene Überzahl nicht nutzen können. Die haben dann so ein Lucky Bounce-Ding geschossen. Aber alles in allem denke ich, dass wir uns teuer verkauft haben, und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass da mehr drin gewesen wäre, wenn wir es geschafft hätten, nach dem Anschlusstreffer von mir nicht direkt im nächsten Gegenzug das 4-2 zu kassieren. Dann drehst du das Spiel und dann gehst du nach Mannheim, meiner Meinung nach.
Glaube ich auch. Ist komisch, wenn du die Ergebnisse siehst, das eine Spiel geht 2-1 verloren, das nächste 6-3, da würdest du denken, okay, 2-1 war knapp. Tatsache ist wirklich, dass in dem ersten Spiel, wenn der Turtle nicht so spielt, wir hätten auch 4-0, 5-0, 6-0.
Ja, da gehst du unter in den ersten 2 Dritteln.
Da kannst du untergehen, da hat uns der Turtle und die Kampfkraft der Mannschaft davor bewahrt. Und dann vor allem fand ich in den letzten 12, 14 Minuten oder so, haben wir wirklich das Heft in die Hand genommen, meiner Meinung nach, haben besser gespielt, waren dann eigentlich sehr, sehr nah dran und haben auch eben das Zeichen dann gesetzt, glaube ich, nicht nur für Mann, aber hauptsächlich für uns selber, dass wir in dieser Serie durchaus was reißen können, dass wir ebenbürtig sind, dass wir diese Mannschaft schlagen können. Und das Spiel zu Hause dann, fand ich, war von unserer Seite aus auf jeden Fall ein besseres Spiel. Aber im Endeffekt war es das war dann, wie man immer schön sagt, Momentum, das Timing in dem Spiel. Mhm. Wir haben in den entscheidenden Momenten unsere Möglichkeiten nicht ausgenutzt, sprich das 5-3 nicht ausgenutzt, alle diese Dinge, obwohl wir zu dem Zeitpunkt die bessere Mannschaft waren, mit mehr vom Spiel, mehr Chancen, alles. Und da hat sich dann auch, glaube ich, ein bisschen die Routine der Mannheimer im Endeffekt durchgesetzt, die halt dann Spieler haben, die solche Situationen kennen, schon öfter mal gesehen haben. Und gut, im Endeffekt, das ist ein Spiel, das ist dann 4-3, die zwei letzten Tore. Das ist
die so, brauchst du nicht mitzählen am Ende.
Die sind egal, es war ein enges Spiel, aber ich glaube, dass es den Unterschied hat die Erfahrung und die Routine ausgemacht in der Serie, weil wir haben Mannheim viel abverlangt und hätten auch ohne Zweifel eins dieser beiden Spiele gewinnen können. Also wir haben uns gut verkauft, müssen aber daraus lernen, dass wir es beim nächsten Mal besser machen können.
Ja, ich glaube auch, dass am Ende einfach die Abgewichstheit von Mannheim, ne, dass du einfach Jungs drin wie ein Plachter, der jetzt über 100 Playoff-Spiele schon hat, du sagst vorhin, ein Reul, ein Holzer, wie sie alle heißen, sind dann einfach abgeklärt, ne? Und dann hast du bei uns gemerkt, beim 5-3, keiner wollte so wirklich, wir wollten sich die so zurechtstellen, und dann hast du aber halt zwei Jungs vor dir stehen, die wiegen 100 Kilo und haben 1,90 Meter, da ist halt nichts mit zurechtstellen, da musst du einfach auch mal einen drauflatzen.
Ja, da hat uns das Durchsetzungsvermögen und diese da hat uns der Spieler gefehlt, sage ich jetzt mal, der in dem Moment sagt, okay, jetzt stopp, ich kümmere mich jetzt in dem Sinne. Weißt du, ich meine, der das Heft in die Hand nimmt, diese ein, zwei Spieler, die dann auch wirklich vorangehen und tun, was nötig ist. Das hat ein bisschen gefehlt in dem Moment. Wie gesagt, der Einsatz war hervorragend, jeder hat alles gegeben. Jetzt liegt es daran, für alle Beteiligten, ob das die Spieler sind, die zurückkehren oder auch ich oder egal. Wir müssen halt daraus lernen. Wir müssen versuchen, dass wir, wenn wir wieder in diese Situation kommen, das nächste Mal bessere Antworten haben.
Ja, also ich habe gesagt, wir müssen einfach gucken, dass wir uns direkt qualifizieren, weil die Best-of-Three-Serien, die liegen uns einfach nicht. Das ist ja was, ich finde den Modus sowieso jetzt nicht unbedingt ansprechen, weil ne, dann Best-of-Drei, das ist immer so, du gewinnst, verlierst das Erste und dann stehst du mit dem Rücken an die Wand, dann hast du schon einen Stift in der Hose und dann guckst du halt, dass du irgendwie da durchkommst. Aber ich glaube, wir sollten nächstes Jahr einfach mal gucken, dass wir in die Top 6 kommen, da haben wir zumindest Viertelfinale schon mal sicher.
Da habe ich überhaupt nichts dagegen, da kann ich durchatmen, das ist alles wunderbar. Nein, aber wie gesagt, ich glaube nicht, also klar, da lacht jetzt wieder jeder und zutrauen tut uns eh kein Mensch, aber Tatsache ist einfach, wenn du die Saison analysierst und alles, wir waren punktemäßig, glaube ich, am Ende fast genauso weit vom sechsten Platz weg, wie wir vom elften Platz weg waren. Also wir haben uns relativ sage ich jetzt mal, weil es spät war, aber wir haben uns relativ komfortabel für die Playoffs qualifiziert. Ich weiß nicht, was haben wir, 9 oder 8 Punkte Vorsprung oder 9 Punkte Vorsprung,
ja, irgendwie
oder
sowas so hatten
vor Düsseldorf. Ich glaube, es waren 12 Punkte auf den sechsten Platz oder vielleicht waren es 15. Aber das ist egal. Also wir waren da, das ist schon alles okay gewesen so. Und ich glaube auch, dass das hundertprozentig wieder unser Ziel sein muss nächstes Jahr. Und dass wir das, wir werden auch die Mannschaft haben, die das erreichen kann. Aber wir werden auch nächstes Jahr wieder eine junge Mannschaft haben. Es wird wieder Spieler geben, die ein bisschen Zeit brauchen, um sich an die Liga zu gewöhnen, alle diese Dinge, aber ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass ich noch ein Jahr auf jeden Fall da bin. Da kein Umzug, kein Stress, alles zusammenpacken, komm einfach wieder zurück, schließ die Wohnung auf, alles ist da. Wenn wir jetzt schon bei der nächsten Saison sind, jetzt fangen ja die Planungen an für die neue Saison bei dir. Da rattert ja die Birne schon, wer kommt, wer geht, was brauche ich noch? Kannst du da was sagen, wie weit du da bist, dass die Leute auch mal so ein bisschen was hören, wie weit die Nürnberg Ice Tigers für nächstes Jahr schon aufgestellt sind und was so der grobe Plan ist? Ich meine, Platz 10, klar, aber ich denke halt, man sollte auch irgendwann mal so ein bisschen sagen, wir müssen uns ja auch tabellarisch ein bisschen weiterentwickeln, dass man den Platz 10 als Ziel ausrufen, das ist natürlich das Minimalziel.
Ja, klar, Playoffs sind das Minimalziel, das ist ein Fakt. Aber du hast es dieses Jahr auch gesehen, wir haben bis vor 3 Wochen vor Saisonende standen wir mitten im Abstiegskampf. Ja. Das ist einfach, das war einfach so. Das ist, und ich glaube auch, dass das nächstes Jahr wieder so sein wird. Wir werden alles geben im Endeffekt, um in die Playoffs zu kommen. Wir haben eine Mannschaft und auch die Liga ist meiner Meinung nach so aufgestellt, dass für uns es auf jeden Fall drin ist, unter die Top 6 zu kommen, wenn alles perfekt läuft, genauso wie es möglich ist, dass wir auf einmal Zwölfter werden.
Ja.
Das muss man dann so ein bisschen abwarten und schauen, wie sich alles entwickelt. Da gehört dann natürlich auch das Glück dazu, mit verletzungsfrei zu bleiben, dann alle diese Dinge. Und ansonsten, was die Mannschaft angeht, so lachen, was ist heute? Heute ist
der 26. März.
Ich bin eigentlich fertig. Also ich habe jetzt noch 2, 3 Dinge, die noch nicht ganz in trockenen Tüchern sind, aber die sehr, sehr positiv aussehen, sodass ich, ja, eigentlich, also viel wird da nicht mehr passieren. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man was verkündet. Natürlich warten wir bei Spielern, die noch spielen, immer so lange, bis ihre Saison vorbei ist. Und in den nächsten 2, 3 Tagen wird mit Sicherheit noch was rauskommen. Klar, wir werden den neuen Trainer verkünden. Wir werden Spieler verkünden, bei denen die Saison auch vorbei ist, dessen Vereine sie verabschiedet haben. Da können wir dann sagen, wer zu uns kommt. Aber ich bin sehr, sehr weit. Also ich habe nicht mehr so viel zu tun. Alle Schlüsselpositionen, sage ich jetzt mal, bis auf eine sind besetzt. Und ich habe ein gutes Gefühl bei der Mischung, die ich gefunden habe.
Ja, nee, da bin ich sehr froh, dass du das so sagst. Ich muss aber nochmal was anderes ansprechen. Ich war jetzt meine erste Saison in Nürnberg.
Ja.
Und ich habe ja immer nur hier als Auswärtsmannschaft gespielt und früher, als wir noch zusammengespielt haben, auch war die Halle ja oft relativ leer.
Ja.
Ne? Und wenn ich jetzt aber uns dieses Jahr die Saison angucke, wir spielen im Dienstag kurz nach Weihnachten gegen Bremerhaven vor, was waren es, knapp 4000 Leuten, was das war. Ich finde das krass, wie die Leute auch durch die ganzen Phasen der Saison, die wir auch gute wie schlechte hatten, dass die so krass immer gekommen sind.
Ich fand es unglaublich dieses Jahr. Also ich fand schon, der Trend ist in den letzten paar Jahren eindeutig nach oben gegangen. Aber was mich wirklich am meisten beeindruckt hat dieses Jahr, ich meine, wir haben 9 Spiele hintereinander verloren. Wir waren 12. oder 13. zu dem Zeitpunkt. Der einzige Grund, warum wir nicht Letzter waren, war dass
Iserlohn noch schlechter war
als wir zu dem Zeitpunkt. Aber ich meine, du weißt das selber, wir haben viel miteinander erlebt, wir haben an verschiedenen Plätzen gespielt, also 9 Spiele in Folge verlieren in Berlin oder auch, ich habe ja auch in Mannheim gespielt oder auch damals in Kaufbeuren, da wäre die Hölle los gewesen.
Da wären
Plakate an hochgehalten worden, Trainer raus, Ustorf raus, Spieler raus, alles, da wäre die Hölle los gewesen. Wir sind nicht einmal ausgepfiffen worden,
nee,
wir sind nicht einmal
ausgebuht
worden.
Ja.
Im Gegenteil, es kamen Plakate von wir halten zusammen und die Unterstützung, der Glaube an die Mannschaft war unglaublich. Und ich glaube auch, vor allem dann am Schluss, wir haben wieder ein Rekordjahr gehabt, was die Zuschauerzahlen angeht. Und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass es eine Mannschaft ist, die, wie soll ich das erklären, die ist leicht zu mögen, weil sie arbeitet.
Ja.
Weil sie arbeitet.
Ja.
Und das ist, und ich habe euch das vor der Saison gesagt, in unserer allerersten Besprechung habe ich gesagt, gebt mir einfach das, was ihr habt am heutigen Tag. Und was ich damit meine, das weißt du, das ist, du wirst nie, kein Mensch hat immer einen guten Tag. Kein Mensch kann mir immer sein Bestes geben. Aber er kann mir 100% geben von dem, was er hat an dem Tag.
Ja.
Und wir reden hier über Familienväter mit Kindern. Und du weißt das selber, dann kriegst du keinen, dann schläfst du 2 Stunden die Nacht, weil beide Kinder die Grippe haben und dir das Haus voll kotzen und was weiß ich. Und dann musst du in der Früh ins Training und dann hast 4 Spiele hintereinander verloren und alles. Und alles ist scheiße. Und du hast einfach, und dass du mir da an dem Tag, dass deine Leistung an dem Tag nicht dieselbe ist wie dem, an dem alles perfekt ist, ist mir klar. Solange du mir an dem Tag aber das gibst, was du hast, ist alles okay. Weil mehr werde ich nie erwarten und verlangen von meiner Mannschaft, darf ich meiner Meinung nach auch nicht, aber das ist das Mindeste, was ich erwarte und verlange. Und das war's. Und das habt ihr einfach zu 100% durchgezogen als Mannschaft. Es war auch brutal offensichtlich für mich, wie sehr die Mannschaft untereinander, ihr habt für euch gespielt.
Ja.
Ihr habt für den Mann neben euch gespielt.
Ja.
Und das ist auch immer was ich immer gesagt habe. Das beste Zeichen dafür, dass du eine funktionierende Mannschaft hast und eine gute Mannschaft hast, die auch was erreichen kann, ist, wenn es dem Spieler selber wichtiger ist, dass der rechts und links von ihm ein Top-Spiel haben oder eine gute Saison haben oder so. Wenn du das erreichst, dann kannst du auch was von deiner Mannschaft, dann kannst du mit deiner Mannschaft was erreichen. Und das hast du gesehen. Wir hatten einen Haufen Nebengeräusche dieses Jahr.
Ja, gut, aber das hast du ja irgendwie gefühlt immer so ein bisschen
auch
mit dabei.
Hast du immer gehört dazu. Wir haben in Deutschland, jeder kennt die Situation. Deutsche Spieler fangen an, im September zu verhandeln für die neue Saison. Und dann ist halt einmal einer weg. Und jetzt haben wir die Situation gehabt mit dem Schmölzi, mit dem Daniel, Timmy und Ellis, wo halt jeder wusste,
die sind weg,
nächstes Jahr nicht mehr da.
Ja.
Und sowas kann dir dann auch ganz schnell in die Hose gehen, weißt du, wie ich meine? Aber die 4 haben einen sensationellen Charakter bewiesen, in dem du ihnen das in ihrem Spiel nicht angemerkt hast. Und die Mannschaft hat gesagt, das ist in Ordnung, das ist unser Geschäft, das gehört dazu. Aber jetzt und heute bist du mein Mannschaftskollege.
Genau.
Und ich glaube aber, dass dieser Funke aus der Kabine auch, dass man sieht es bei dieser Mannschaft. Und man hat es dieses Jahr gesehen und ich glaube, das honorieren die Leute.
Ja.
Die Leute honorieren harte Arbeit, die Leute honorieren den Charakter dieser Truppe und haben gesagt, das ist okay. Die Jungs kommen, die versuchen hart zu spielen, ehrlich zu spielen, schnell zu spielen und dann sieht man auch mal drüber weg, wenn man verliert.
Ja.
Dann verlierst halt einmal das Spiel. Keiner wird je, es gibt ja keine perfekte Saison in dem Sinne. Und solange du das hast und dann honorieren die Leute das, glaube ich, auch und kommen auch gerne ins Eishockey und buhnen dich auch nicht aus, wenn du ein Spiel verlierst.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei. Wir haben viel Zeit zusammen in Berlin verbracht und da war auch die Kabine war von Charakteren geprägt. Wir waren lang zusammen auch.
Ja.
Ne, du kanntest jeden innen auswendig im Endeffekt, aber die Chemie hat einfach gestimmt. Du hast dich für den anderen nebendran aufgeopfert und das hatte ich jetzt seit langem mal wieder dieses Gefühl, wie ich das früher als junger Spieler hatte, weil die Mannschaft, wir waren total intakt.
Ja.
Ich habe auch mit ganz vielen Jungs gesprochen, gerade was du gesagt hast, die ganzen Außengeräusche, die entstanden sind, die 9 Spiele oder 10 Spiele Losing Streak, dies, das, Sale, jenes.
Mhm.
Ich glaube, wenn du nicht so eine intakte Mannschaft hast wie wir, dann bist du am Ende da, wo Augsburg jetzt steht.
100%. Da bin ich 100% von überzeugt mit all dem, was passiert ist. Tom sagt im November, er kommt nicht zurück, mitten nachdem wir 8 Spiele in Folge verloren haben, halte ich jetzt für einen unglücklichen Zeitpunkt, sage ich mal. Und, und, Aber es ist so, es gehört dazu. Das sind wir eben alle, das müssen wir eben alle akzeptieren in unserem Geschäft, dass solche Dinge dazugehören. Aber wie gesagt, die Kabine war so, das habe ich mir eigentlich auch nie Sorgen gemacht in dem Sinne, weil ich deshalb musste man auch nichts verändern. Deshalb gab es auch keinen Grund für mich zu sagen, ich muss den Trainer wechseln oder ich muss neue Spieler dazu holen oder so, sondern nee, das war. Die kommen da durch. Und nicht nur kommen sie da durch, sondern im Gegenteil, sie werden davon lernen und sie werden dadurch besser werden, weil ich euch zugeschaut habe in dem Sinne und gesehen habe, wie ihr miteinander umgeht und wie ihr euch gegeneinander unterstützt habt und euch verhalten habt. Und deshalb habe ich da mir keine großen Gedanken machen müssen in dem Sinne.
Nee, denke ich auch. Also gerade jetzt, wenn man auch jetzt den Schlussspurt, sage ich mal, der Saison sich anguckt, da haben wir einfach füreinander gespielt und alles außenrum war uns im Endeffekt wurscht. Es war mehr so wir gegen alle.
Ja.
Und am Ende ist es vollkommen egal, warum das so ist oder weshalb so ist, aber wir sind so zusammengerückt gewesen. Was ich total überraschend fand, wir waren mit 24 Mann bei der Abschlussfeier.
Du, das ist das.
Also das
ist
sind jetzt, bis auf zwei sind alle mitgekommen. Ich habe das in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt.
Und das ist das dritte Jahr hintereinander.
Also jetzt, das war.
Ich kenne das so auch nicht, Brownie. Ich habe das. Das ist im ersten Jahr passiert. Da bin ich hier gesessen. Ich sage, das kann ja nicht sein. Ihr könnt ja jetzt nicht. Ihr fahrt geschlossen mit dem Mannschaftsbus jetzt einmal 4 Tage weg. Alle.
Ja.
In seiner ersten Saison damals der Dane Fox, der hat seinen Hund mitgenommen.
Ein Gunner auf dem Berg gehabt, oder was?
Der Gunner war dabei. Das ist, und ich bin, das habe ich also jetzt, das habe ich das letzte Mal erlebt, da war ich 17 Jahre alt in Kaufbeuern. Da habe ich das letzte Mal so erlebt und da waren wir auch nicht alle. Da ist kein Ausländer mitgefahren oder so. Die Ausländer fahren mit. Da muss ich jetzt wieder meinen Hut ziehen und auch sagen, das ist halt auch eben so ein unfassbarer Teil dieser Mannschaft oder einer Mannschaft, der so unterschätzt wird. Aber da kann auch ein Ryan Store am Ende der Saison 4 Tage mit den Jungs nach Ischgl zum Skifahren fahren und seine Frau Claire bleibt zu Hause mit den 2 Kindern und sagt, nee, das ist okay.
Ja, oder der Terz mit dem Neugeborenen.
Terz hat ein neugeborenes Kind, fährt da mit und so. Und dann, was halt dann passiert ist, sobald sie nach Hause gekommen ist, ist die Claire dann 3 Tage irgendwo hingefahren und dann kümmert sie. Aber das sind so Dinge, die machen diese Gruppe schon ein bisschen speziell. In dem Sinne deshalb macht es auch so viel Spaß, mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten und deshalb ist es mir auch so unfassbar wichtig zu versuchen und das ist nicht immer möglich, da brauchen wir nicht reden, aber zu versuchen, den Kern dieser Mannschaft so weit wie möglich immer zusammenzuhalten, weil es einfach wichtig ist, weil auch so, und da sind wir zwar wieder bei unserer Vergangenheit, ich habe 8 Jahre in Berlin gespielt, habe 6 Meisterschaften gewonnen und habe gefühlt, mit denselben 20 Mann zusammengespielt,
ja,
die 8 Jahre lang. Das waren immer die gleichen, zum Glück. Und das war das große Können meiner Meinung nach eines Peter Lee, der das halt geschafft hat. Und wenn ich jetzt, sicherlich war das für ihn ein bisschen einfacher, das zu schaffen, weil er halt natürlich auch viel Geld gehabt hat im Sinne von der Organisation, aber war jetzt nicht ganz so schwer.
aber du musst ja trotzdem die Jungs aber finden, die passen.
Du musst ja trotzdem finden, dass sie so zusammenpassen und wenn ich jetzt unsere Situation betrachte, dann sind halt für mich meine Vorbilder in dem Sinne, ist ein Bremerhaven, ist ein Straubing.
Mhm.
Mannschaften, die auch mit einem kleineren Budget in der Lage sind, ihren Kern zusammenzuhalten, in die Playoffs kommen. Ich meine, jetzt klar, sicherlich war Bremerhaven dieses Jahr Erster, aber das ist ja nicht so, dass die da immer sind, sondern die sind halt mal Siebter, die sind halt mal, dann waren sie, glaube ich, mal Fünfter, dann waren sie Neunter. Und alle diese Dinge, aber sie kommen immer in die Playoffs und sind in ihrer Gruppe gewachsen und haben halt jetzt mehr oder weniger diesen perfekten Sturm, diese Top-Saison, wo alles zusammenkommt.
Ja.
Und das ist für mich so ein bisschen ein Vorbild in unserer Situation zu sagen, nee, lass uns probieren, dass wir das genauso machen. A, habe ich selber als Spieler auf diese Art und Weise Erfolg gehabt. Und B, jetzt im Management sehe ich es halt, okay, in Bremerhaven, eine Mannschaft mit einem ähnlichen Budget wie unseren, ähnliche Situation, die schaffen das auf diese Art und Weise. Das ist für mich der bessere Weg, als zu sagen, ich gehe jedes Jahr 14 Mann austauschen.
Ja, das bringt dir ja auch nichts.
Halte ich nichts von. Das ist wie Glücksspiel. Das ist dann, das funktioniert dann einmal super gut. Du holst 14 Mann, davon schlagen 9 ein und auf einmal spielst du Playoffs und denkst dir, alles ist super und im nächsten Jahr holst du 14, 15 neue Leute und das geht in die Hose und du stehst da und sagst, puh. Und dieser ständige Wechsel, da halte ich nichts von persönlich und das ist nicht mein Weg.
Nee, also ich bin auch da eher ein Verfechter davon, von Beständigkeit. Klar, du musst immer mal 2, 3, 4 Jungs austauschen, weil fühlen sich nicht wohl oder haben nicht die Saison gehabt, die sie wollten, haben ein Angebot woanders herbekommen. Aber meine Devise ist es auch, wenn du wirklich einen Kern hast, sag ich mal, von 7, 8 Mann, wo du weißt, was du kriegst, wo du auch weißt, dass die charakterlich passen, dass die miteinander können, ist es, um da außenrum dann eine Mannschaft aufzubauen, wo die Werte, auf die du selber Wert legst als Sportdirektor, aber auch als Spieler, einfach schon weitergetragen werden, macht's wesentlich einfacher, wenn du jetzt sagst, ich hole mal 15 neue, weil da kannst du ja immer mal auch 3, 4 Gräfste dabei haben.
Ja, nicht nur das, du musst ja jedes Jahr aufs Neue anfangen, deine Kultur zu entwickeln und die Kultur, die ich halt haben will in meiner Organisation oder was meine Mannschaft angeht, so wie ich mir das vorstelle. Klar, wenn du neu übernimmst, dann dauert das eine Zeit lang. Dann brauchst du erstmal deine eigene gewisse Zeit, um die Leute wirklich kennenzulernen. Du musst rausfinden, wie verhält sich der Spieler an guten Tagen, an schlechten Tagen, wie geht er mit seinen Mannschaftskollegen um an guten, an schlechten Tagen. Alle diese Dinge, das dauert ein bisschen. Du kannst nicht erwarten, dass du da reinkommst und innerhalb von 3 Wochen alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Aber sobald du die Kultur mal entwickelt hast und die Kultur, die wir halt eben haben wollen, über die haben wir ja gesprochen, das ist halt dieses dein Bestes geben an dem Tag, dein ehrliche, harte Arbeit, Spaß haben miteinander, aber respektvoll auch mit den Menschen umzugehen, weil lass uns ehrlich sein, Coaching heutzutage oder Managing jetzt wie in meiner Situation, da geht es um Menschenführung. Wir sind inzwischen auf einem Level angekommen, hier kann jeder Eishockey spielen. Es gibt keine Trainer in unserer Liga, die keine Ahnung haben. Die kennen alle, die kennen jedes System, die kennen jedes Überzahl-Unterzahl-Spiel, die können dir alles erklären, alles entwickeln. Es geht um Menschenführung. Es geht darum, wie gehe ich als Verantwortlicher mit den Leuten um und wie bringe ich sie dazu, dass sie mir vertrauen, dass ich nur das Beste für sie will. Weil das ist das im Endeffekt. Ein Spieler möchte das Gefühl haben, dass du das Beste für ihn willst.
Ja, und er will wertgeschätzt werden.
Er möchte das Beste, er möchte ehrlich behandelt werden, hart arbeiten. Und wenn du das entwickelst, wenn diese Kultur sich entwickelt, dann kannst du auch mal einen Spieler ohne Probleme kritisieren und kannst ihm sagen, du pass auf, das hat mir jetzt nicht gefallen, das müssen wir so und so machen. Und dann ist das Thema auch erledigt. Dann ist es am nächsten Tag vorbei und du gehst ganz normal wieder zur Arbeit.
Richtig.
Wenn du diese Kultur nicht hast, wenn du dieses Vertrauen untereinander nicht entwickeln kannst und wenn du als Spieler das Gefühl hast, der Trainer, dem bin ich eigentlich egal, ja gut, dann wird auch jedes Mal, wenn du ihn kritisierst, wird das zu einem Problem. Und dann kommst du nicht nach vorne.
Ja, das ist auch eine Entwicklung, die ich auch feststelle. Es ist mehr, als Trainer musst du mittlerweile oder als Sportdirektor, nah an der Mannschaft jemand ist, musst du mittlerweile mehr als Psychologe arbeiten und gucken, dass du die Brände löschst, die irgendwo entstehen, was teilweise zwischen den Jungs, zwischen dem Trainer und dem Spieler oder was auch immer. Ne, das ist, früher war halt einfach, da hast du keine Erklärung bekommen. Nee. Du hast dann gesagt, das so hast du das zu machen und wenn du das gemocht hast oder nicht, das war vollkommen egal. Ja. Wenn du es gemacht hast, hast du gespielt und wenn nicht, dann hast du halt nicht gespielt.
Dann hast du nicht gespielt und dann bist du aber auch nicht hingegangen und hast gefragt, warum spiele ich jetzt nicht? Dann hat der dich angeschaut und hat gesagt, halt deinen Mund.
Ja, also
das geht dir überhaupt nichts an, mach was man dir sagt. Und so war das früher und das ist okay, das war auch kein Problem in dem Sinne, so ist jeder behandelt worden, aber so ist es halt inzwischen nicht mehr. Die Spieler heutzutage, ihr Jungs seid viel zu intelligent, ihr seid viel zu gut ausgebildet, ihr habt viel zu viel Input auch im Sinne von, ich kann mich als Trainer heute nicht mehr hinstellen und kann dir sagen, Brownie, in der Situation hast du den außen vorbeigehen lassen, dann musst du viel besser aufpassen, musst mehr zur Mitte spielen, wenn das nicht stimmt. Weil dann kommst du 10 Minuten später zu mir, legst dir mal das Telefon auf den Tisch, sagst, schau dir mal den Wechsel an, du redest Scheiß.
Ja.
Ja? Und dann stehe ich da als Trainer und sage, puh, da habe ich Scheiße gegeben. Du kannst nicht, du musst wissen, wovon du redest, eishockeytechnisch. Und wenn du das nicht kannst, Spieler durchschauen dich in Sekunden. Und ich habe mit einem Trainer zusammengearbeitet, da hast du einfach sehr schnell erkannt, dass das fachlich in dem Sinne nicht gereicht hat und dass die Spieler ihn unfassbar schnell durchschaut haben.
Mhm.
Und das funktioniert dann einfach nicht.
Ja.
Aber das ist einer von 100, sage ich jetzt mal in dem Sinne, und wo sowas vorkommt. Und überleg dir doch mal, jetzt können wir gerne in der Vergangenheit schwelgen und sagen, jetzt stell dir mal vor, wir hätten früher die technischen Möglichkeiten gehabt, die wir jetzt haben, und wir haben Pierre Paget als Trainer. Der überlebt keine 3 Wochen.
Nein, da ist
der. Weil du dann irgendwann zu ihm sagst, du, es reicht einfach. Jetzt hör einfach auf, mir den Scheiß zu erzählen. Ja. Alles, was du die letzten 10 Mal, wo du mich kritisiert hast, das ist einfach nicht, das stimmt einfach nicht.
Ja.
Du sagst, ich habe das und das und das falsch gemacht. Hier ist jetzt das Video, schau es dir an.
Ja.
Da habe ich gesagt, es stimmt einfach nicht. Und, Und da wärst du dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo dann halt die Spieler gesagt hätten, jetzt ist genug. Ja. Du kannst mich nicht ständig für irgendwas kritisieren, was einfach nicht stimmt.
Ja, alleine mit Sports Contract oder wie das heißt, kannst du direkt nach dem Spiel sitzt du im Bus und guckst deine Wechsel an.
Ja.
Na, also das war früher, wenn ich überlege, ich habe ja teilweise diesen riesen Videorekorder noch durch den Flughafen schleppen müssen, genau, dass man überhaupt Video machen konnte.
Ja.
Aber heutzutage ist es halt einfach, es ist alles viel transparenter, würde ich sagen. Ja. Die Jungs sind besser informiert, die Jungs sind besser ausgebildet. Ich bin auch der Meinung, dass die engagierter sind, was das angeht. Weil wenn ich an mich zurückdenke, früher als 18, 19, 20, wie alt ich war, keine Ahnung, ja, mir war das doch alles wurscht. Ich bin morgens um 9:30 da gewesen und ich habe mir nicht drum Gedanken gemacht, ob mir ein 1-2-2, ein 2-2, weiß der Geier was. Ich habe einfach gespielt.
Wo soll ich hinlaufen?
Genau.
Was ist meine Aufgabe als damals? Bei Pierre, sag ich jetzt mal, links außen hast du mehr oder weniger Verteidiger gespielt.
Ich war ja auch links außen, das war ja Katastrophe.
An der blauen Linie war Schluss, da war die Grenze, da durftest du nicht mehr mit nach vorne rennen und das war relativ einfach in dem Sinne, aber wie gesagt, das ist halt die Informationen, die du heutzutage hast und auch wie ihr Jungs ausgebildet worden seid, auch schon im Nachwuchsbereich und so. Du kannst den Jungs heute einfach nichts mehr vormachen.
Nee.
Und du musst dir auch inzwischen, früher hat dich keiner gefragt als Trainer. Kein Mensch hat dich gefragt, was denkst du?
Ja.
Ja, meinst du, wir könnten vielleicht so oder so? Wenn du heutzutage als Trainer dir den Input der Mannschaft nicht holst, machst du von meiner Meinung nach von vornherein schon was falsch.
Ja, absolut.
Wenn ich will, dass die Jungs ihr Bestes geben, dann muss ich ihnen auch das Gefühl geben, dass ihre Meinung zählt.
Ja.
Und ich muss sie dazu bringen, dass wir natürlich zusammen einen Weg finden, wo sie was machen, was sie auch machen wollen.
Richtig.
Wenn ich einer Mannschaft ein System aufzwänge, dass ich weiß, dass die Mannschaft will das nicht spielen, ja, aber ich bestehe drauf, dann
ja, das funktioniert nicht.
Du musst dir als Trainer heutzutage den Input deiner Spieler holen. Du musst nicht jedem zuhören, du musst es dir auch nicht von jedem holen. Aber du hast deine Leader, deine Führungsspieler, deine Spieler in gewissen Positionen. Und wenn du dir von denen die Meinung nicht einholst und diese Meinung auch nicht, und dann diese Meinung nicht respektierst und auch benutzt, dann machst du als Trainer meiner Meinung nach schon einen Riesenfehler, gleich vom Anfang an.
Ja, vor allem ist es ja, wenn du jetzt bei uns in die Kabine guckst, du hast einen Webby, der ist irgendwie 12 Jahre Veteran, bei mir sind es fast 20, ein Stower. Das ist ja auch ein Wissensschatz, den du hast in deiner Kabine sitzen, wenn du darauf nicht zurückgreifst.
Also bei dir ist es jetzt ein bisschen anders.
Ja,
du spielst
ja
jetzt 20 Jahre mit, aber so viel Ahnung hast du vom Eishockey jetzt nicht. Aber
ja, deswegen mache ich auch einen Podcast über Eishockey, um vielleicht was darüber zu lernen.
Es sind andere Spieler dabei, die man fragen kann.
Es war klar. In meinem eigenen Podcast werde ich auch noch gemobbt jetzt von meinem Sportdirektor.
Wäre ja noch schön.
Ja, also ja. Jetzt mal weg vom Eishockey.
Ja.
Saison ist rum.
Ja.
Wie sieht's aus bei dir? Was machst du jetzt die nächsten Tage? Was ist der Plan?
Ja, das ist immer, das ist dann aber auch, gebe ich zu, mein Problem. Es ist immer Eishockey. Ich kann also, ob es jetzt heute Abend ist, vor dem Fernseher zu sitzen, die 2 Playoff-Spiele anzuschauen, dann weiter irgendwo hinfahren, Playoffs anschauen, am Samstag dann die DNL das Finale angucken, egal wo das gespielt wird, alle solche Sachen. Es ist immer Eishockey und ich will da auch nicht weg von, oder dann bin ich in München bei RAN und kommentiere NHL-Spiele und so, weil ich es einfach gern mache. Und dann fliege ich am 3. April nach Nordamerika. Flieg also nach Hause in dem Sinne und bin dann da aber noch ein bisschen unterwegs. Ich wollte noch an die Ostküste für 6-7 Tage mir da AHL-Spiele anschauen, damit ich einfach auch, obwohl ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich fertig bin mit meiner Mannschaft, ist es trotzdem eine Situation, je mehr ich sehen kann, desto besser. A, lernst bei jedem Spiel wieder was Neues dazu und B, wenn ich dann meine Listen von Agenten kriege oder so, dann habe ich die Spieler wenigstens vorher schon mal gesehen und dann weiß ich gleich von vornherein, wer überhaupt für mich in Frage kommt oder nicht. Und also von daher ist es immer Eishockey und bis die NHL-Playoffs vorbei sind, wird es wahrscheinlich auch so sein und dann...
Wann sind die rum? Die sind nur erst Ende Juli oder was?
Ende Juni.
Ende Juni.
Aber dann geht's auch und dann muss ich natürlich auch irgendwie mein Golfspiel zwischendrin.
Ja, da wollte ich gerade auch nochmal dran ansetzen, weil ich wollte fragen, kommst du dann überhaupt zum Golfen? Weil wir müssen ja auf jeden Fall dann, wenn wir wieder da sind, beide auf den Platz gehen.
Ja.
Spielen wir mal um ein schönes Essen.
Mach mal. Ich finde, also bis jetzt habe ich noch immer einen Weg gefunden zu golfen. Sicherlich ist das dann Wenn ich jetzt erstmal im April nach Hause fahre, wenn ich dann mal zu Hause bin, dann gibt es eine Liste. Erstmal, dann gibt's eine Liste.
Hast du eigentlich einen Schlägersatz zu Hause auch oder nimmst du die jedes Mal, schleppst du die hin und her?
Du wirst lachen, ich nehme meine immer mit hin und her. Ich bin da sehr eigen. Also
ich kenne das ja.
Wir haben andere Spieler, also ich habe andere Jungs gehabt, Steve Walker hat immer einen Satz in Europa gelassen, den anderen zu Hause gehabt, aber ich nehme meine gerne immer mit hin und her. Ich mag das nicht, da so viel zu wechseln und aber ich habe auch immer, du wirst lachen, ich habe meine Golfschläger normalerweise, auch wenn ich scouten gehe oder
dabei.
So. Dabei. Wenn ich mit dem Auto fahre, sind meine Golfschläger im Kofferraum, weil du weißt ja nie, wenn ich mir abends um 7 ein Eishockeyspiel anschauen muss und ich sitze irgendwo in der Gegend rum, soll ich da jetzt den ganzen Tag im Hotel sitzen?
Ja, da kannst du ja um 1 auf den Golfplatz gehen, wenn ein Public Course in der Nähe ist.
Da kann ich auch zum Golfspielen gehen. Dass ich den ganzen Tag was tun muss, verstehst? Also nee. Golf ist für mich... Und das weiß ich.
Ist ja auch der einzige Sport, den du noch ausüben kannst.
Ist das der einzige Sport, den ich noch machen kann mit meinem Körper? Den Rest, das kannst du vergessen. Ich habe jetzt Pickleball ist das nächste, was ich probieren will.
Was ist das?
Ja, das ist Paddle Tennis. Das ist auf einem kleinen Platz.
Ah,
das
sieht
so ein bisschen aus wie Tennis. Aber das ist mehr, Pickleball ist mehr dieses Tennis für alte Leute. Ja, das ist ein Seniorensport.
Das ist schon soweit jetzt.
Ich habe viel in Florida gespielt. Ja, das ist, ich bin 50, ich bin ein Senior, verstehst du? Ich krieg inzwischen schon Prozente und Rabatt auf Sachen, du das kannst dir gar nicht vorstellen. Aber das ist das Nächste, aber ob da die Knie und die Knöchel mitmachen, weiß ich nicht. Golf ist das, was ich kann, noch körperlich und hoffentlich noch lange kann und weil irgendwas brauche ich, weil diese und wenn du ja im Golf spielst, ja nur gegen dich selber in dem Sinne sogar oder wenn du aber ich diesen Wettkampf der geht mir halt ab, weißt du.
Mach doch irgendwie so Crossfit Wettkämpfe oder sowas.
Ja, Crossfit, ja? Genau, weil du kennst mich. Wie soll ich einen Klimmzug machen?
Einarmige Klimmzüge machst du.
Da bleibt der Arm, ich falle nach unten und der Arm bleibt hängen. Da
hängt die Titanschulter an der Stange noch.
Zu viel Metall im Körper für solche Sachen. Das funktioniert alles nicht. Golf ist okay und da muss man dann auch schon Abstriche machen, also Laufen ist schon auch eher optional, also fahren ist schon besser.
Ja, aber gut, da bin ich mittlerweile auch so weit. Also mein Sprunggelenk und meine Knie, da 18 Loch laufen.
Ja,
das merkt man. Das merkt man dann schon.
Ich würde es jetzt in 100 Jahren vor bestimmten Leuten nicht zugeben, aber Tatsache ist, dass ich nach dem Golf oft müde bin und auch ein bisschen Muskelkater habe.
Hör auf.
Das ist ein Sport. Ja, du kennst mich doch.
Ja, na klar, aber dass
die Arme nicht über den Kopf hast gelassen.
Ja, ich würde sagen, das war...
Ich habe Fotos mit dem Pokal von früher.
Das stimmt ja. Die eine Hand war genau auf Schulterhöhe.
So hoch ging sie und dann war Schluss. Also das seht ihr jetzt natürlich nicht am Radio oder am Podcast, aber also ich habe gewisse Probleme in der Mobilität mit meinen Armen.
Kann man wenn ich da an deine Krafttestspinne denke.
Ja, die waren genau. Meine Spinne war ein Strich. Mein Spinnennetz war ein Strich.
Man muss dazu erklären, wir haben früher in Berlin im OSP Krafttests gemacht vor der Saison. Und das war eigentlich ein achteckiges Diagramm.
Ja.
Und
so ein Windspinnennetz.
Genau, Windspinnennetz quasi. Und dann haben wir dann nach den Tests auch in Fünfer-, Sechser-Gruppen die ganze Auswertung zusammen gemacht. Und ich hatte das Glück, beim Stefan mit dabei zu sitzen bei der Auswertung. Und da war leider nicht viel von Netz zu sehen. Aber das hat ja auch deiner Karriere nichts abgetan. Ich meine, du hast ja trotzdem sehr erfolgreich gespielt, bist dann leider wegen den Kopfproblemen zu Ende gegangen ist. Da ist aber alles okay, ne, soweit?
Ja. In dem Sinne okay, dass ich kenne mein Limit, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann, und habe mich damit abgefunden in dem Sinne oder zu Recht. Ich habe einen Weg gefunden zu funktionieren, ohne dass mir das Probleme bereitet. Kopfschmerzen habe ich trotzdem 5 Tage die Woche in dem Sinne, Lärm, helles Licht, alle solche Dinge, schnelle Kopfbewegungen oder so, die machen mir immer noch Probleme, aber ich mach's dann halt nicht. Also man findet dann ein
bisschen. Ja. Na gut, dann lass uns mal langsam, weil wir haben jetzt schon, guck mal, wir sind fast schon bei 50 Minuten, wir könnten noch 2 Stunden quatschen wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja noch nicht mal wirklich in die Vergangenheit gegangen.
Nee.
Wir zwei sind jetzt, du bist angekommen damals mit langen Haaren, du und wir reden immer wieder drüber, ich weiß nicht mehr, wer war, Fischer hieß er, glaube ich.
Thorsten
Fischer, ihr zwei seid gekommen, beide 1,90 groß.
Und Striche.
Zum damaligen Zeitpunkt gefühlte 62 Kilo. Ich habe euch das erste Mal gesehen beim Mannschaftsfoto mit langen Haaren, seid ihr da gesehen. Thorsten Fischer habe ich danach nie wieder gesehen,
ja.
Muss ich auch zugeben.
Ja.
Aber du bist geblieben und wir haben schon, ja, wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Du musst es mal machen und schaust dir von der Saison, war es 2005, 2006, da sind wir ja Meister geworden,
ja,
damals,
ja.
Oder Pöpperle dabei und so. Schau dir mal das Mannschaftsfoto vor der Saison an.
Oh ja.
Ich habe es mit Peter Lee mal zum Spaß, haben wir uns den Spaß gemacht und haben das durchgezählt. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, auf dem Mannschaftsfoto sind, glaube ich, 12 Spieler dabei, die sind 20 Jahre und jünger.
Ja, ich war 17.
Das war unfassbar.
Ich war 17 auf dem Bild.
Auf dem Mannschaftsfoto stehst du da und sagst, was ist denn das für eine Mannschaft?
Ja.
Also das ist ja Abstiegskandidat Nummer 1 dieses Jahr. Da ist ja
Glück gab es ja keinen Abstieg damals. Ne?
Torhüter-Duo war 18.
Stimmt, es war Ziffi und
Stefanitzin waren ja. Unsere Torhüter. Wir haben dann, klar, wir haben einen Pöpperle dazugeholt, im reifen Alter von 21 war
ja,
der.
Ja.
Und Berehowski kam während der Saison noch dazu.
Stimmt.
Zur Unterstützung als Verteidiger. Und ansonsten waren wir ein absoluter Kindergarten.
Ja.
Und dann halt auf der anderen Seite waren dann Petersen, Walker, Buffet, Felski, Ustorf, Walser, ja, war auch ein Baby.
Der Wally war auch ein Baby.
Der Wally und der Mickey,
beide 22 oder was?
Die waren 22, 23 Jahre.
Ja.
Also wir waren wirklich ein Kindergarten in dem Sinne. Und das, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wir haben ja beim Donny dann immer Jung gegen Alt gespielt.
Ach, hör auf, ey, jetzt kommt die Geschichte wieder.
Ja, nee, aber mir geht's mehr darum, dass Jung gegen Alt, das hat sich, glaube ich, 6 Jahre nicht verändert. Das
ja,
war
ja. Als wir letztens essen waren, habe ich ja im Auto gesessen, habe erzählt, ich war 5 Jahre lang der jüngste Spieler.
Ja.
Ich habe 5 Jahre lang, und da habe ich ja dann auch schon Titel gewonnen gehabt habe fest Stammspieler. Ja. Hab immer noch die Scheiben gesammelt, weil einfach kein anderer da war. Wir haben immer auf die Nuss bekommen. Das war so eine Kacke. Ich habe das gehasst, gegen euch zu spielen, weil ihr habt euch faul vor euer eigenes Tor gestellt.
Völliger Blödsinn.
Wir haben da rumgewirbelt wie die jungen Wilden.
Unsere Erfahrung, unsere spielerische Klasse und Qualität haben wir ausgenutzt und haben euch jedes Mal abgeschossen.
Abgeschossen.
Wir haben nicht ein einziges Spiel verloren gegen euch in 6 Jahren.
Ja, aber jetzt abschießen ist für mich ein 8-0. Ich war teilweise auch schon eng.
Ja, gut, also wenn ich 6 Jahre nichts gewinne, dann ist es mir eigentlich egal, wie es ausgegangen ist.
Ja, aber das hat uns ja nur angestachelt. Deswegen sind wir ja so viel besser geworden, wie wir dann über die Jahre geworden sind, weil wir uns als Ziel gesetzt hatten, euch endlich zu besiegen.
Und bis wir aufgehört haben, hat es leider nie geklappt.
Nee, aber als ich dann alt war, war es ja genauso.
War genau dasselbe. Ist ja logisch.
Ja. Mensch, schön. Vergangenheit können wir ja extrem lange reden, aber so viel Sendezeit haben wir jetzt gar nicht.
Ich wollte sagen, wir müssten einen separaten Podcast machen, wo wir nur über die Vergangenheit reden.
Das machen wir. Wir machen nochmal eine Folge und reden nur über alte Zeiten.
Das können wir machen.
Und gehen dann nochmal ein bisschen tiefer ins Detail bei der einen oder anderen Story.
Muss ich mir nur überlegen.
Ja, die über mich können wir ja erzählen, weil ich sitze ja mit dabei. Ja,
über mich gibt's keine.
Nein, das stimmt, du warst ja auch nie dabei. Das eine Mal, als wir dich eingeladen haben, hast du dann gesagt, was, um 12 Uhr geht dir los, da war dir alles zu spät.
So ein Blödsinn, macht auch kein Mensch. Ich habe euch gefragt, wer gesagt, wir haben am Wochenende frei gehabt. Ich sage, nee, jetzt komme ich mit. Ich gehe mit, Jungs, einmal gehe ich mit euch am Samstag fort. Wann treffen wir uns? Ich würde vorschlagen, wir treffen uns um 9 da und da. Dann habt ihr mich angeschaut, als hätte ich 4 Köpfe. Und habe gesagt, bist du besoffen? Wir kommen um 12, treffen uns beim Buschi, spielen eine Stunde Xbox oder sonst irgendwas und dann gehen wir los.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, gut, dann wird das halt nichts für uns, dann bleibe ich daheim.
Ja, war schade. Wir hätten dich gerne mal dabei gehabt. Aber ich glaube, du wärst auch da nach einer Stunde spätestens jetzt gesagt, okay, Männer, die Nummer ist mir hier komplett zu bescheuert, ich gehe jetzt wieder.
Wir haben ja am Ende der Saison, nachdem wir gewonnen haben, waren wir ja 2-3 Mal zusammen unterwegs und das ist einfach nicht... Berlin im Allgemeinen, das Nachtleben in Berlin war nicht wirklich meine Welt. Also damit habe ich bin mehr der Typ, der gerne irgendwo eine schöne Kneipe findet, ein Loch in der Wand, sich da an die Theke setzt und dort den Abend verbringt. Ich habe da... Der Markus Fleming und ich haben uns da so ein paar Dinge ausgesucht in Berlin, der Trinkteufel.
Oh, aber die ist ja aber, da bist du ja aber mal ganz tief im...
Oh, ja, ganz tief. Trinkteufel oder, wo waren wir denn sonst? Also noch so eine, wirklich ein Loch in der Wand praktisch mit einer Theke, 3 Stühlen und Flaschenbier und das war mehr mein Ding, also die Clubs, so, wo ihr euch bewegt habt, das war, also ich war noch nie im Berghain, lass mal so sagen. Ich würde da wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht reinkommen.
Ich bring dich da rein, wenn du willst.
Ja, aber nein, danke, das ist okay.
Wir können da mal zusammen hingehen, wir können da mal zusammen ins Kitty gehen, wenn du willst.
Im KitKat Club war ich sogar schon mal vor 1900. 97, 98 oder so war ich im KitKat Club mit fünf anderen Jungs, mit fünf anderen Spielern. Da habe ich so ungefähr 17 Minuten ausgehalten, bis ich gesagt habe, ihr habt da alle in Schatten. Und bin wieder nach Hause gegangen.
Ja, da muss man schon sehr offen sein für alles.
Na gut, jetzt ist das war noch vor Internet und allem. Also wir wussten jetzt auch nicht, da hast du KitKat Club, war nur so Hörensagen und so, KitKat Club, KitKat Club. Da kann ich mich erinnern, Brian Bellows war damals bei uns in Berlin. Und der hat gesagt, er muss da unbedingt hin. Ja, okay, dann gehen wir halt in den KitKat Club. Und dann sind wir da aufgetaucht mit fünf oder sechs Mann, ganz normal, Jeans, Hemd und so. Und dann hat der uns angeschaut und hat gesagt, was wollt ihr Pappnasen denn hier? Also wirklich, was wollt ihr hier? Sag ich, wir wollen da jetzt rein. Hat der gesagt, ihr spinnt doch. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was das ist hier? Haben wir gesagt, nee, nicht wirklich. Wir haben gehört, das ist toll, da müssen wir jetzt rein. Und während wir da vor der Tür stehen und mit ihm diskutieren, ob wir da jetzt reinkommen oder nicht, kommt hinter uns zwei Gestalten, eine Frau, komplett in Schwarz, Lack und Leder, und hinter ihr an der Leine mit Maske und Ball im Mund auf allen Vieren ist ihr Freund, was man das auch immer jetzt nennen möchte, kam auf allen Vieren und hat zweimal gebellt und so ungefähr. Und
gebellt hat er auch noch.
Was weiß ich. Und die sind an uns vorbei gelaufen und sind in den Club reingegangen und wir sind wirklich da gestanden wie die naiven Trottel, die wir halt nun mal waren, haben gesagt, was ist denn jetzt los? Und der Brian Bellows ist völlig ausgeflippt. Der hat gesagt, ich muss hier rein. Und dann hat der Typ zu uns gesagt, na gut, ihr seid ja athletisch, sagt er jetzt mal, dann lasst mal die Klamotten hier und dann könnt ihr da rein.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht, dann sind wir da reingegangen in unseren Unterhosen so ungefähr und sind da eine Viertelstunde rumgelaufen und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken, ich muss hier raus. Das ist ja
das ist geil.
Ja.
Aber da machen wir nochmal eine Folge, dass wir über alte Geschichten reden.
Oh, ja.
Usti, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die neue Saison. Wann treffen wir uns eigentlich? Da musst du nochmal eine Rundmail schicken.
Die macht dir keinen Kopf, Rundmail kommt, aber wir fangen nächstes Jahr eine Woche später an, weil sich der Saisonstart nach hinten verschiebt. Ich erwarte euch alle zurück am 5. August.
Okay, na, das ist ja überschaubar dann.
Das ist okay.
So, dann nochmal vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche dir einen ganz tollen Sommer, eine schöne, der eishockeyfreie Zeit ist ja bei dir nicht, du bist ja den ganzen Tag mit Eishockey beschäftigt.
Ja.
Aber alles Gute, viel Spaß zu Hause und an alle Leute beim Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao, Bernie.